Ja, man merkt schon, die kalten Temperaturen, die greifen wirklich mächtig zu und reizen den Hals. Man hört hier und da immer so einen Husten. Bitte stört euch nicht daran, wenn ich auch zwischendurch mal husten muss, auch wenn ich ein Mikro hier am Mund habe. Dann, ich hoffe, das wird nicht allzu laut. Ich möchte uns heute Morgen einladen, auf ein Thema einzugehen, das es wirklich in sich hat. Ich finde, dieses Thema ist enorm spannend. Es ist enorm wichtig und es ist gleichzeitig eins der unangenehmsten Themen, über die ich als Prediger überhaupt sprechen kann. Und trotzdem darf man diesem Thema nicht aus dem Weg gehen. Ganz kurz darf ich noch vorwegnehmen, ist die Lautstärke so okay? Es kommt mir recht laut vor. Ein bisschen runter. Genau, vielen Dank. Oh, das ist nett. Danke. Es gibt Lohn im Himmel, gell? Ja, ich weiß. Das Thema, um das es heute geht, ist die Hölle. Und der ein oder andere wird es vielleicht schon bemerkt haben, als er dann diesen Predigtflyer in die Hände gedrückt bekommen hat, so bei der Begrüßung, zur Hölle mit der Hölle. Und vorne drauf, ich habe gesucht, was für ein Bild kann man denn nehmen, so für einen Predigtflyer für die Hölle. Und ich wollte jetzt nicht irgendwelche Fantasiebilder, oder wobei, das ist auch ein Gemälde, das der Fantasie entsprungen ist. Es spiegelt einfach von dem italienischen Dichter Dante Alighieri einfach sein Entwurf der Hölle wieder, so aus dem Mittelalter, 13. Jahrhundert, Dantes Inferno, die 10 Ringe der Hölle. Das nur so ein kleiner Ausflug in die Geschichte. Das Thema Hölle ist ein Thema, das mal zu einem Thema geworden ist, bei dem man unter Beweis stellen konnte, dass man ein bibeltreuer Pastor oder Prediger ist. Das war so das Aushängeschild, wenn man sich traute, über die Hölle zu sprechen, ja dann ist man bibeltreu, dann klammert man wirklich nichts mehr aus. Das ist so das letzte Bollwerk, das musste dann noch gebrochen werden. Ich möchte das Thema heute überhaupt nicht unter diesem Vorzeichen behandeln. Glaub mir, ich hatte eine schwere Zeit der Vorbereitung. Als der Matthias mich fragt, ja, Boris, was willst du denn am 29., worüber willst du predigen? Und dann habe ich so gedacht, ja, wenn wir schon in der Offenbarung sind, dann gehört doch das Thema Hölle dazu. Ich predige über die Hölle. Weil ich dachte, ja, es ist ja völlig klar, was die Bibel dazu sagt, überhaupt kein Problem. Da muss man mal drüber gesprochen haben. Und dann habe ich mich angefangen vorzubereiten. Und mir ging es so, wie Francis Chan es in einem seiner Bücher Hölle Light, was Gott über die Hölle sagt und was wir daraus gemacht haben. Er sagt Folgendes im Vorwort: Ich bin erschrocken, weil so viel auf dem Spiel steht. Denken Sie einmal darüber nach, wenn ich sagen würde, dass es keine Hölle gibt und dann stellt sich heraus, dass sie doch existiert, führe ich vielleicht Menschen an genau den Ort. Wenn ich falsch liege, würde ich damit vielleicht manchen überzeugen, ihm nahestehende Personen panisch vor einem Ort zu warnen, den es gar nicht gibt. Was die Hölle betrifft, so können wir es uns nicht leisten, falsch zu liegen. Als mir das in der vollen Wucht so bewusst geworden ist bei der Vorbereitung, da lief mir eine Gänsehaut über den Rücken. Wir können es uns nicht leisten, an dieser Stelle falsch zu liegen. Und trotzdem können wir uns es auch genauso wenig leisten, dieses Thema auszuklammern. Denn das Thema Hölle und das ewige Schicksal, das nimmt bei Jesus einen sehr, sehr großen Raum in seiner Verkündigung ein. Es ist nicht ganz richtig, dass er mehr über die Hölle spricht als über den Himmel. Aber trotzdem finden sich allein in den Evangelien über 80 Mal Hinweise darauf, was das Schicksal des Menschen nach dem Tod betrifft. Und im gesamten Neuen Testament gibt es 160 Mal Hinweise darauf, was unser Schicksal betrifft. Ich weiß, die Hölle ist ein heißes Eisen und man kann sich leicht die Finger verbrennen. Und ich habe selber gemerkt, bei dem Thema Hölle, da tauchen sofort mittelalterliche Szenarien, Bilder, Gemälde auf, die wir so als geschichtlichen Rucksack mit uns rumschleppen. Es gibt sogar ein Computerspiel, das genau das zum Thema hat. Es heißt Dantes Inferno, wo sich ein Held durch die 10 Ringe der Hölle kämpfen muss und gegen alle möglichen an Dämonen und Wesen aus der Unterwelt bestehen muss. Das greift es ganz nochmal so auf. Mir ist es heute Morgen wichtig, dass wir bei dem Thema Hölle die Bibel zu Wort kommen lassen. Und zwar umfangreich. Das sind Texte, die nicht einfach sind, die auch nicht immer ganz einfach zu erklären sind. Aber ich möchte dich einladen, das auf dich wirken zu lassen. Das ist Gottes Wort. Und was er sagt, ist bindend bei diesem Thema. Ich möchte heute so vorgehen, dass ich von einer Geschichte aus starte, und zwar aus Lukas Kapitel 16 ab Vers 19. Und anhand dieser Geschichte wollen wir uns einigen grundsätzlichen Aussagen der Heiligen Schrift, des Wortes Gottes, der Hölle nähern. Und dabei werden wir auf zwei schwierige Fragen stoßen. Die erste ist: Ist die Hölle gerecht? Und dahinter steht die Frage, ob 70 oder 80 Jahre Sünde eine ewige Strafe rechtfertigen. Und die zweite Frage, die wir uns stellen wollen, ist: Wie kann ein Gott der Liebe Menschen in die Hölle werfen? Das sind heftige Fragen. Und die sind gar nicht so leicht zu beantworten. Wir merken schon, nur anhand von diesen zwei Fragen, die Brisanz dieses Themas. Am 15. November 2007, da gab es eine Talkshow im deutschen Fernsehen mit Johannes B. Kerner. Der ein oder andere wird diese Talkshow vielleicht auch verfolgt haben, vielleicht auch regelmäßig. Und bei ihm zu Gast war Richard Dawkins. Er wird auch die Bulldogge der neuen Atheisten genannt, weil er mit einer Vehemenz gegen die Bibel und gegen den Glauben an Gott auftritt, dass man ihn als Bulldogge bezeichnet und auch beschimpft hat. Der evangelische Bischof Wolfgang Huber und der katholische Weihbischof Jaschke, dazu noch Heiner Geißler als Verfechter des Humanismus. Und dann sprach Richard Dawkins die Hölle an. Der evangelische Bischof Huber sagte: Die Kritik der Höllenforschung ist einer der Stärken der modernen Theologie. Jaschke schloss sich ihm an von den Katholiken und er sagte: Die Hölle hat für die Kirche keine große Bedeutung mehr und wird eigentlich nicht mehr gelehrt. Heiner Geißler: Die Existenz der Hölle ist unvereinbar mit der Güte Gottes. Diese Kommentare lassen sich eigentlich im Predigtmotto zusammenfassen, oder? Zur Hölle mit der Hölle. Weg damit. Das ist so unangenehm, das ist überhaupt nicht mehr angemessen für ein modernes Ohr, für einen modernen Hörer. Das klammern wir komplett aus, das lassen wir unter den Tisch fallen, das kehren wir unter den Teppich. Aber genau das wollen wir heute nicht tun, denn die Bibel sagt etwas über die Hölle. Die Bibel sagt etwas über die Ewigkeit, die dich und mich nach dem Tod erwartet. Richard Dawkins war so irritiert in dieser Talkshow, dass die Theologen so konsequent das Thema Hölle über Bord geworfen haben, dass er sich wieder fangen musste. Er hatte gar nicht damit gerechnet. Er dachte, jetzt kommt eine Diskussion, dass die das verteidigen. Er war völlig irritiert und sagte dann: Ich bin froh darüber, dass die deutschen Theologen die Hölle nicht mehr lehren. Nun, ich möchte da einen Gegenpol setzen heute Morgen und uns einladen, diesen Text aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 16 ab Vers 19 uns einmal anzuhören und mitzulesen. Auf Seite 761, wer das noch nicht gefunden hat. Ich lese bis Vers 31. Es ist ein etwas längerer Abschnitt, aber er ist von großer Bedeutung und gehört einfach zusammen. Jesus spricht hier: Es war einst ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und feinstes Leinen und lebte Tag für Tag herrlich und in Freuden. Vor dem Tor seines Hauses lag ein Armer, er hieß Lazarus. Sein ganzer Körper war mit Geschwüren bedeckt. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit dem hätte stillen können, was vom Tisch des Reichen fiel, aber nur die Hunde kamen und leckten an seinen Wunden. Schließlich starb der Arme. Er wurde von den Engeln zu Abraham getragen und durfte sich an dessen Seite setzen. Auch der Reiche starb und wurde begraben. Im Totenreich litt er große Qualen. Als er aufblickte, sah er in weiter Ferne Abraham und an dessen Seite Lazarus. »Vater Abraham«, rief er, »hab Erbarmen mit mir und schick Lazarus hierher. Lass ihn seine Fingerspitze ins Wasser tauchen und damit meine Zunge kühlen. Ich leide furchtbar in dieser Flammenglut.« Abraham erwiderte, »Mein Sohn, denk daran, dass du zu deinen Lebzeiten deinen Anteil an Gutem bekommen hast und dass andererseits Lazarus nur Schlechtes empfing. Jetzt wird er dafür hier getröstet und du hast zu leiden. Außerdem liegt zwischen uns und euch ein tiefer Abgrund, sodass von hier niemand zu euch hinüberkommen kann, selbst wenn er es wollte. Und auch von euch dort drüben kann niemand zu uns gelangen.« »Dann, Vater«, sagte der Reiche, »schick Lazarus doch bitte zur Familie meines Vaters. Ich habe nämlich noch 5 Brüder. Er soll sie warnen, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen.« Abraham entgegnete, »Sie haben Mose und die Propheten. Auf die sollen sie hören.« »Nein, Vater Abraham«, wandte der Reiche ein, »es müsste einer von den Toten zu ihnen kommen, dann würden sie umkehren.« Darauf sagte Abraham zu ihm, »Wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufsteht.« Das ist harter Tobak. Und das ist schwer zu schlucken. Das sind heftige Worte. Manche versuchen in diesen Versen ein Gleichnis zu sehen. Das gibt einem die Möglichkeit, die Worte, die hier Jesus spricht, die er über das ewige Schicksal von uns Menschen sagt, abzuschwächen. Man hat dann die Möglichkeit, in die Bildersprache abzugleiten und eben Dinge anders zu interpretieren und umzudeuten. Ich bin davon überzeugt, dass diese Erzählung von Jesus ein Tatsachenbericht ist und dass es kein Gleichnis ist, aus 2 Gründen. Erstens, Gleichnisse werden in der Regel angekündigt. Hört ein Gleichnis und Jesus erzählte ihnen ein Gleichnis und Jesus erklärte ihnen die Bildrede und so weiter. Sowas wird uns ständig begegnen in den Evangelien. Hier wird es nicht gemacht. Zweitens, in keinem Gleichnis von Jesus wird ein Name erwähnt. In diesem schon. Der Arme hat einen Namen, Lazarus. Daraus schließe ich, dass wir hier einen glaubwürdigen Bericht von dem haben, was Menschen nach dem Tod erwartet. Es ist ein glaubwürdiger Bericht von dem, was Menschen erwartet, wenn sie hier die Augen schließen und in der Ewigkeit die Augen wieder aufschlagen. Und das betrifft uns unmittelbar. Da brauche ich in diesem Text keine Anwendungen zu suchen. Was kann das für uns heute bedeuten? Es geht um alles. Es geht um genau diese Frage. Wo wirst du die Ewigkeit verbringen? Nicht mehr und nicht weniger. Und bestimmt ist jetzt aufmerksamen Lesern aufgefallen, ja Moment mal, in diesem Text wird nicht einmal das Wort Hölle und nicht einmal das Wort Himmel und Hölle benutzt. Also beides kommt nicht vor, sondern 2 andere Begriffe. Einmal im Grundtext wird hier Abrahams Schoß diese Formulierung verwendet. Hier heißt es, er durfte sich an Abrahams Seite setzen, also der arme Lazarus. Und der Reiche, der findet sich im Hades wieder, so heißt es im Grundtext. Und das wird hier übersetzt mit Totenreich, was ganz richtig ist. Also einmal das Paradies und das andere Mal das Totenreich. Also nicht Himmel und Hölle. Das liegt daran, dass Gottes Wort uns eine gewisse Reihenfolge berichtet. Es offenbart uns eine gewisse Reihenfolge der Ereignisse. Und zwar möchte ich dazu aus Offenbarung Kapitel 20 die Verse 11 bis 15 lesen. Ich werde es euch vorlesen, ihr braucht es gar nicht nachzuschlagen, sonst verlieren wir Zeit. Offenbarung 20, 11 bis 15. Nun sah ich einen großen weißen Thron. Und ich sah den, der auf dem Thron saß. Himmel und Erde flohen vor ihm, weil sie seine Gegenwart nicht ertragen konnten. Sie verschwanden, ohne eine Spur zu hinterlassen. Ich sah die Toten vor dem Thron stehen, vom kleinsten bis zum größten. Es wurden Bücher aufgeschlagen, in denen stand, was jeder getan hatte. Und aufgrund dieser Eintragungen wurden die Toten gerichtet. Jeder empfing das Urteil, das seinen Taten entsprach. Und noch ein anderes Buch wurde geöffnet, das Buch des Lebens. Das Meer gab seine Toten heraus, und auch der Tod und das Totenreich gaben ihre Toten heraus. Bei jedem Einzelnen entsprach das Urteil dem, was er getan hatte. Der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Der Feuersee ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingetragen war, wurde er ebenfalls in den Feuersee geworfen. Ich lese noch Vers 10, der davor stand. Und der Teufel, der sie verführt hatte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, in dem sich schon das Tier und der falsche Prophet befanden. Dort werden sie Tag und Nacht Qualen erleiden, für immer und ewig. Nachdem Menschen hier auf der Erde sterben, kommen sie entweder ins Totenreich, in den Hades, das Alte Testament spricht häufig vom Sheol, oder in Abrahams Schoß, was eine jüdische Umschreibung für das Paradies ist. Diese beiden Dinge gibt es. Und dann, das ist der Text, den wir gerade aus der Offenbarung gelesen haben, und dann am Ende der Zeit gibt es das große Endgericht. Gott sitzt zu Gericht und er richtet die Menschen. Und dann heißt es dort, und die Toten werden auferstehen, erscheinen vor Gott und empfangen dann ein endgültiges Urteil und erst dann kommen sie in den Himmel oder in die Hölle. Unser Text vom reichen Mann und arm Lazarus ist aber trotzdem relevant, weil die Bibel in einer fast gleichen Art und Weise sowohl vom Totenreich als sozusagen dem, ich will es mal salopp ausdrücken, dem Wartezimmer der Hölle spricht, genau wie von der Hölle. Also in einer sehr, sehr ähnlichen Art und Weise. Und deswegen ist es trotzdem relevant. Was erfahren wir also über die Hölle? Und ich möchte einfach der Einfachheit halber ab jetzt nur noch von Himmel und Hölle sprechen. Es heißt hier von dem Reichen, im Totenreich litt er große Qualen. Und dann etwas später, ich leide furchtbar in dieser Flammenglut. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das hörst. Vielleicht tauchen da sofort Bilder irgendwie von Kirchenfenstern, von irgendwelchen historischen Gemälden auf. Aber wir wollen die Bibel sprechen lassen und welche Bilder sie verwendet. Also eben hier spricht sie von Qualen und Flammenglut. Das Bild von Feuer, das begegnet uns immer wieder. Zum Beispiel in Matthäus 13. Da erzählt Jesus dieses Gleichnis und sagt, also vom Weizen und vom Unkraut, das zusammen aufwächst und dann am Ende der Zeit geerntet wird. Und dann bringt den Weizen in meine Scheune. Das Unkraut wird eingesammelt und verbrannt. Und so wird es auch am Ende der Welt sein. Der Menschensohn wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Reich alle zusammenholen, die andere zu Fall gebracht haben und die ein gesetzloses Leben geführt haben, und werden sie in den Feuerofen werfen, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Matthäus 18. Und wenn es deine Hand oder dein Fuß sind, durch die du zu Fall kommst, dann hau sie ab und wirf sie weg. Es ist besser, du gehst verstümmelt oder als Krüppel ins Leben ein, als dass du beide Hände und beide Füße behältst und ins ewige Feuer geworfen wirst. Und wenn es dein Auge ist, durch das du zu Fall kommst, dann reiß es aus und wirf es weg. Es ist besser, du gehst einäugig ins Leben ein, als dass du beide Augen behältst und ins Feuer der Hölle geworfen wirst. Was sind das für Texte? Jesus hat das gesagt. Jesus meint an dieser Stelle nicht, dass wir uns verkrüppeln und verstümmeln sollen. Jesus sagt, eine Extremität zu verlieren, ist kein Vergleich mit dem Zustand in der Hölle zu sein. Das lässt sich überhaupt nicht irgendwie in Relation setzen. Das ist der Gedanke hier aus Matthäus 18. Die Bibel verwendet das Bild der Finsternis in Matthäus 8. Ja, ich sage euch, sagt Jesus, es sind Worte von Jesus, viele werden von Osten und Westen kommen und sich mit Abraham und Isaac und Jakob im Himmelreich zu Tisch setzen. Aber die Bürger des Reiches werden in die Finsternis hinausgeworfen, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Und dann verwendet die Bibel ein Wort, das mich erschaudern lässt, das mir tief ins Herz fährt, wenn ich das lese. Matthäus 25, Vers 41. Dann wird er zu denen auf der linken Seite sagen, geh weg, ihr seid verflucht, geh in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist. Das Wort ewig. Und jetzt kannst du vielleicht nachvollziehen, warum die Vorbereitung zu dieser Predigt nicht so einfach ist. Warum es nicht so einfach ist, über diese Texte zu sprechen. Weil die Vehemenz und die Endgültigkeit in diesen Texten erdrückend ist. Das ist so erdrückend. Und Jesus spricht an dieser Stelle über Menschen, die das Angebot der Vergebung kontinuierlich von sich wegstoßen. Sie erwartet dasselbe Schicksal wie den Teufel und die Engel. Und bei diesen Aussagen, da verwundert es überhaupt nicht, dass schon seit dem ersten Jahrhundert Versuche unternommen worden sind, diese Worte Jesu abzuschwächen. Es beginnt mit Origenes im ersten Jahrhundert, und das hat bis heute nicht aufgehört. Versuche, Texte umzudeuten, umzuerklären, Worte irgendwie so lange zu würgen, bis sie nicht mehr diese Vehemenz haben. Ich habe zur Vorbereitung mir bewusst ein Buch auch dazu genommen, das eben so diese andere Perspektive schildert. Und ich möchte das kurz einfach erklären, wo rhetorisch brillant Rob Bell in seinem Buch Das letzte Wort hat die Bibel, Love Wins, 2011 veröffentlicht. Also ein absolut genialer Kommunikator, der stellt diese Frage, nachdem er ein Wort aus dem 2. Timotheusbrief zitiert: Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Und dann fragt er: Bekommt Gott, was Gott will? Bekommt Gott, was Gott will? Ja, das ist rhetorisch brillant. Warum nämlich? Wenn ich sage nein, dann ist Gott ein Schwächling, der eben nicht bekommt, was er will. Wenn ich sage ja, muss ich daran festhalten, dass alle Menschen gerettet werden, oder? Also genial, wie er es in seinem Buch macht, aber leider vergisst Rob Bell die Unterscheidung zwischen Gottes moralischem Willen und Gottes universellem Willen. Das ist eine Unterscheidung, die wir machen müssen. Gott hat einen moralischen Willen. Gegen diesen Willen kann der Mensch sich auflehnen. Er kann sich gegen ihn wehren. Er kann sagen, nein, diesen Willen akzeptiere ich nicht für mein Leben. Ist es Gottes Wille, dass Christen verfolgt werden? Nein. Aber es passiert trotzdem, weil wir als Menschen ein gewisses Maß an Freiheit haben. Und dann gibt es aber noch Gottes universellen Willen. Das bedeutet, dass er mit der Geschichte der Menschheit, mit dieser Welt zum Ziel kommt. Gott kommt zum Ziel, unabhängig davon, ob Menschen sich gegen seinen moralischen Willen wehren, ihn ablehnen, von sich stoßen oder nicht. Gott kommt zum Ziel. Will Gott, dass alle Menschen gerettet werden? Natürlich. Das ist sein moralischer Wille. Es ist nicht der universelle Wille, und diese feine Nuance bewirkt eine völlig andere Auslegung und eine Abschwächung dieser Worte, die Jesus hier verwendet. Ich kann die Bewegungen von 2000 Jahren Kirchengeschichte hier nicht nacherzählen. Es ist hochspannend und interessant, welche Kniffe sich Menschen ausdenken, um diese Worte abzuschwächen. Und in der Vorbereitung, ich musste staunen, auch über die Raffinesse. Aber dazu fehlt uns die Zeit, das hier einmal darzustellen. Also wie spricht die Bibel über die Hölle? Sie spricht von Feuer, sie spricht von Finsternis und sie spricht von ewig. Es gibt noch mehr Bilder, aber ich möchte mich einfach der Zeit wegen auf diese drei beschränken. Ich gehe davon aus, dass Feuer und Finsternis nicht wörtlich gemeint sind für die Hölle. Denn wo Feuer ist, da kann nicht Finsternis sein. Aber ich gebe dazu, dass ich da von der Auslegung her noch nicht zu Ende bin. Gott hat so sehr wohl die Möglichkeit, verschiedene Arten von Feuer einzusetzen. Und das sehen wir auch in der Bibel. Es gibt den Dornbusch bei Mose. Die Berufung von Mose, wo ein Feuer brennt, aber der Dornbusch verbrennt nicht. Es gibt Feuer an Pfingsten, wo feurige Zungen als Symbol für den Heiligen Geist sich auf die Jünger gesetzt haben. Also Gott kann verschiedene Feuer einsetzen. Ich gehe davon aus, dass das Bilder sind. Dass das Bilder sind, um die Hölle zu beschreiben. Feuer und Finsternis. Aber diese Bilder beschreiben und darauf und das möchte ich ausdrücklich sagen, einen konkreten, schrecklichen, furchterregenden Ort voller Klagerufe und der dazu noch ewig besteht. Hier in Lukas 16 erfahren wir noch etwas ganz Entscheidendes über die Hölle. Etwas ganz Entscheidendes, und zwar begegnet das uns in Vers 24. Dort spricht der Reiche und er ruft und er sagt, Vater Abraham, rief er, hab Erbarmen mit mir und schick Lazarus hierher, lass ihn seine Fingerspitze ins Wasser tauchen und damit meine Zunge kühlen, ich leide furchtbar in dieser Flammenglut. Und jetzt nähern wir uns der Frage, ist die Hölle gerecht? Sein Leben lang wurde der reiche Mann umschwärmt von Bediensteten. Er bekam alles, was sein Herz begehrte. Jeder Wunsch wurde ihm von den Augen abgelesen. Und jetzt, nach seinem Tod, wenn wir genau aufgepasst haben, dann merken wir, dass sich das Herz des reichen Mannes überhaupt nicht verändert hat. Was sagt er nämlich? Er sagt, Vater Abraham, schick Lazarus, das heißt, er soll mich bedienen. Schick Lazarus, dass er seinen Finger ins Wasser taucht. Und wie viel bleibt an einem Finger hängen? Ein einziger Tropfen. Und zu mir kommt und meine Zunge kühlt. Er hat immer noch dieses Herz und diese Einstellung. Ich bin derjenige, um den es geht. Um mich geht es. Lazarus soll mich bedienen. Er fragt ja noch nicht einmal, ob er aus der Hölle raus kann. Ist euch das aufgefallen? Er leidet Qual, ja, furchtbar. Das ist schrecklich, wie sein Schicksal hier beschrieben wird. Aber er tut es nicht. Sein Herz hat sich nicht verändert. C.S. Lewis hat ein Buch geschrieben, nur um diesen einen Gedanken zu verdeutlichen. Die große Scheidung. In absolut genialer literarischer Form erzählt er eine Geschichte. Er illustriert diesen Gedanken. Und er beschreibt Himmel und Hölle. Und er beschreibt, wie ein Bus mit den frisch angekommenen Höllenbewohnern zum Himmel unterwegs ist, so an den Rand des Himmels. Und dann bringt dieser Bus diese Höllenbewohner an den Rand des Himmels und dann steigen sie aus. Entschuldigung, dann steigen sie aus und treffen Menschen, mit denen sie zusammen gelebt haben, bevor sie gestorben sind. Da trifft zum Beispiel ein Mann aus der Hölle auf seine frühere Frau, die jetzt aber im Himmel zu Hause ist. Und sie erscheint, C.S. Lewis beschreibt sie ganz herrlich und wunderbar, so voller Frieden und Schönheit. Und sie lädt ihren Ex-Mann ein und sagt, Schatz, komm doch auch hierher, hier ist es so gut. Aber ihr Ex-Mann reagiert nur mit Beschimpfungen und Beschuldigungen und Vorwürfen. Du hast mich so behandelt und du hast das gemacht und überhaupt als gute Christin hättest du viel, viel besser als Vorbild funktionieren müssen. Du hättest viel heiliger leben müssen. Mein lieber Mann, antwortet die Frau, das alles spielt doch hier keine Rolle mehr. Wie gut oder schlecht ich gelebt habe, komm einfach herher, du darfst die Ewigkeit hier verbringen. Nein, sagte der Mann. Geh zurück, setz dich trotzig in den Bus und will wieder zurückfahren. Ein anderes Gespräch, ein anderer Mann begegnet auch so einem hellen Wesen, so einem Bewohner des Himmels, kommt mit ihm ins Gespräch und erfährt, dass ein alter Bekannter von ihm im Himmel ist. Und er ist so voller Zorn und Hass und Bitterkeit, richtig zerfressen innerlich, dass er sagt, also wenn der hier ist, fahre ich wieder zurück. Und so reiht sich Gespräch an Gespräch an Gespräch durch das ganze Buch. Und C.S. Lewis möchte diesen Gedanken illustrieren. In der Hölle hat sich das Herz nicht verändert. Die Hölle ist nicht voll von gläubigen Leuten, die Gott um Gnade anflehen. Vielleicht tun sie es schon, aber aus einem anderen Grund. Und Gott sagt, nein, eure Chance ist vorbei. Ich glaube, wir haben da ein falsches Verständnis von der Hölle. Warum nämlich? Schaut, Sören Kierkegaard, einer der ganz großen Theologen, den ich so schätze und liebe, der hat Sünde einmal definiert als der Wunsch, seine Identität auf alles aufzubauen, außer auf Gott. Mit anderen Worten, ich bin das Zentrum. Der Kern der Sünde ist Selbstbezogenheit. Der Kern der Sünde ist, ich sitze auf dem Thron. Es geht um mich allein. Ich bin das Zentrum der Geschichte. Egoismus. Natürlich werden sich einmal alle Knie vor Jesus beugen. Natürlich wissen die Menschen in der Hölle, dass es einen Gott gibt und dass man sich für ihn hätte entscheiden können. Natürlich. Aber aus einem anderen Grund. Sie bitten Gott um Gnade, damit er sie einfach nur von der Hölle rettet. Merkt ihr, diese Selbstbezogenheit und der Egoismus werden so umgebaut, dass man Gott benutzt, um mich vor der Hölle zu bewahren. Es bleibt egoistisch, es bleibt das Ich im Zentrum, es bleibt selbstbezogen. Das ist auch der Grund, warum es zu spät ist, sich nach dem Tod zu entscheiden. Weil Angst niemals eine Veränderung des Herzens bewirken kann. Schaut, jemand hat mal gesagt, Gott ist nicht nur daran interessiert, dich aus der Hölle rauszuhalten, sondern auch die Hölle aus dir. Und genau das meint er. dass sich das Herz verändert. Dafür braucht es eine andere Kraft, nämlich die Kraft der Liebe. Und Liebe hat als Bedingung ein gewisses Maß an Freiheit, sich auch gegen diese Liebe und gegen die Beziehung zu entscheiden. Und diese Freiheit hast du nur vor dem Tod. Das hilft mir, zumindest im Ansatz zu verstehen, dass die Hölle gerecht ist. Ist die Hölle gerecht? Ja. Ich denke noch aus einem anderen Grund. Ich glaube, wir stellen diese Frage nur so vehement, weil wir in einem Land leben, wo es uns gut geht. Wo wir genug zu essen haben, wo niemand uns nach dem Leben trachtet. Miroslav Volf, ein genialer Theologe aus Kroatien, hat die Schrecken der Kriege dort in diesen Ländern in Jugoslawien voll miterlebt. Und er schreibt in einem seiner Bücher und sagt, die Hölle ist die Basis, auf der überhaupt Frieden in der Welt möglich ist. Warum nämlich? Wenn ich an die Hölle glaube, dann halte ich daran fest, dass das Böse zur Rechenschaft gezogen wird. Wenn es die Hölle nicht gäbe, was hält mich davon ab, selbst zur Waffe zu greifen und für Gerechtigkeit zu sorgen? Er sagt, wenn ich die Hölle nicht hätte, ich würde am Leben verzweifeln. Wer sieht, wie seine Familie abgeschlachtet wird, den kann die Hölle retten. In diesen Sog von Rache und Gewalt, der nun mal in unserer Welt herrscht, hineingezogen zu werden. Merken wir? Und ich glaube, es gibt noch einen zweiten Grund, warum wir diese Frage stellen. Ich glaube, uns fehlt der Blick für Gottes Heiligkeit. Uns fehlt der Blick für Gottes Heiligkeit, weil wenn wir uns mit dieser ewigen, furchtbaren, qualvollen Hölle beschäftigen, wie groß muss die Schuld sein gegenüber der Heiligkeit Gottes, dass es so eine Strafe rechtfertigt? Sich mit der Hölle auseinanderzusetzen, treibt dich in Gottes Arme. Und du bekommst einen kleinen Funken davon mit, was seine Heiligkeit ausmacht. Ist die Hölle gerecht? Ja, sie ist es. Ich möchte die Predigt heute Morgen mit der Beantwortung der zweiten schweren Frage abschließen. Wie kann ein Gott der Liebe Menschen in die Hölle werfen? Und ich möchte heute den Spieß komplett umdrehen und sagen, erst die Hölle macht die Liebe Gottes klar. Ich sage es nochmal. Erst die Hölle macht die Liebe Gottes klar. Und ich erkläre warum. Wir haben gelesen, dass die Hölle nicht für den Menschen bestimmt war. Sie ist bestimmt für den Teufel und seine Anhänger und seine Engel. Und Gott hat bereits alles getan, um dich und mich vor der Hölle zu bewahren. Er sandte Jesus Christus, seinen Sohn, auf diese Erde, um die Strafe für die Sünden auf sich zu nehmen. Nicht nur für schlechte Taten, nicht nur für die Lüge, das geklaute Comicheft am Kiosk, sondern für den Kern der Sünde, diese Selbstbezogenheit, dieser Egoismus, ich sitze auf dem Thron und nicht Gott. Alles dreht sich nur um mich selbst. Jesus wurde geschlagen, angespuckt, verhöhnt, verspottet. Man riss ihm seine Kleider vom Leib, drückte ihm eine Dornenkrone auf den Kopf, durchpflügte seinen Rücken mit einer Peitsche und trieb Nägel durch seine Hände und Füße. Warum? Um dich und mich von der Hölle zu befreien. Am Kreuz auf Golgatha entlädt Gott seinen Zorn und die Strafe der Sünde, so wie wir sie jetzt in der letzten halben Stunde beschrieben haben, auf Jesus. Er gießt das aus auf Jesus. Diese krassen Beschreibungen galten in dem Moment für Jesus. Ich möchte das versuchen, mit einem Bild deutlich zu machen. Schaut, in Kalifornien gibt es immer gigantische Waldbrände, weil es da so trocken ist. Und einmal wird erzählt, wie ein Farmer sein Haus gerettet hat. Da kam diese Feuerwand mit einer großen Geschwindigkeit auf ihn zu und er hat es von einigen Kilometern Entfernung gesehen. Was hat er gemacht? Er brannte alles in einem Radius von circa 300 Metern um sein Haus nieder. Alles Brennbare, alles brannte er nieder, da gab es nichts mehr. Und dann kam diese Feuerwand auf dieses Farmerhaus zu, blieb stehen und begann, gerade um diesen Kreis herumzugehen und hinten weiter zu brennen. Warum nämlich? Ja, ganz einfach. Weil in diesem Radius, in diesem Kreis, das Feuer keine Nahrung mehr hatte. Und so hat er sein Haus gerettet. Ich finde, das ist ein geniales Bild für Gottes Zorn, für die Gerechtigkeit der Strafe, die er auf Jesus ausgeleert hat, damit du und ich gerettet sind, damit Gottes Zorn bei uns keine Nahrung mehr findet. In der Bibel heißt es, dass Gott wie ein verzehrendes Feuer ist. Und Jesus hat dieses verzehrende Feuer erlebt. Schaut, es heißt in den Berichten der Kreuzigung, dass mitten am Tag auf einmal es dunkel wurde. Eine Sonnenfinsternis eintrat. Es wurde dunkel. Wie wurde die Hölle nochmal beschrieben? Äußerste Finsternis, oder? Im 2. Petrusbrief heißt es, wird diese Formulierung benutzt. Sie ist äußerste Finsternis. Und dann ruft Jesus am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus erlebt an dieser Stelle die Hölle. Er ging durch die Hölle, damit du und ich den Himmel erleben dürfen. Schau, wenn ich über die Hölle spreche, dann kann ich diese Predigt nicht beenden mit dem Hinweis auf den Ausweg. Das macht die gute Nachricht gut. Was für eine Botschaft haben wir? Und wenn du heute hier sitzt und spürst, ich bin gemeint. Ich bin gemeint. Dann möchte ich dich bitten, dass du gleich nach dem Lied, das wir gleich zusammen singen werden, und nach dem Abschluss des Gottesdienstes hier im Raum sitzen bleibst und dann gleich da vorne auf der ersten, zweiten Reihe da in dieser Ecke dich hinsetzt. Ich würde gerne mit dir zusammen beten. Und ich würde gerne dir das nochmal erklären. Und ich würde so gerne dir zeigen, wie du dein ewiges Schicksal verändern kannst. Wie man das, was Jesus getan hat, aufnimmt und dann Frieden mit Gott erleben kann. Wie du eine Sicherheit ins Leben bekommen kannst, dass du die Ewigkeit bei Gott verbringen wirst. Ich lade dich dazu ein. Komm doch gleich nach dem Gottesdienst hier nach vorne und wir reden zusammen, wir beten zusammen. Und ich möchte aber auch diejenigen unter uns ansprechen, die schon gläubig sind. Und vielleicht hast du gespürt, heute Morgen in diesem Gottesdienst, ich habe gespielt mit Gottes Heiligkeit. Ich habe gespielt mit seiner Ehre, ich habe gespielt mit dem, was ihn ausmacht. Und ich will das ablegen und ich will das Gott bekennen. Dann möchte ich dich genauso bitten, dass du hier vorne hinkommst. Das Gebetsteam ist da. Und du kannst Befreiung erleben. Wir wollen jetzt miteinander ein Lied singen. Und das Lied ist ein besonderes Lied, weil es genau diesen Frieden, der uns offen steht, noch einmal Ausdruck verleiht. Wenn Frieden mit Gott meine Seele durchdringt und wer die Geschichte dieses Liedes kennt, der wird die Tiefe verstehen, was er da meint. Da ist ein Mann, der seine ganze Familie verloren hat bei einem Schiffsunglück. Und als er die Nachricht bekommt, schreibt er dieses Lied. Willst du diesen Frieden? Willst du diesen Frieden in deinem Leben? Ich lade dich ein, du kannst ihn heute kriegen. Das ist die gute Nachricht.